Ja, ich möchte auch noch gerne beten. Ich möchte mich zu den Worten von Guido anschließen. Herr, ich habe es vorbereitet und es soll auch wirken und es soll ankommen. Du sagst in deinem Wort, dass ja, dein Wort wie ein Schwert ist und ich bete, dass ja, ich in dem Sinne hier nicht zusteche und verletze, aber dass es uns wirklich trifft, dein Wort. Wir brauchen das. Wir können zuhören und es kann uns nicht bewegen, aber wenn du, Heiliger Geist, dazu kommst, dann kann das Wort wirklich lebendig für uns heute an diesem Tag sein. Und dafür möchte ich dich bitten, dass das, was ich vorbereitet habe, dass es für uns heute Morgen Relevanz bekommt, dass es lebendig ist, dass es uns trifft. Amen. Ja, heute ist ja eigentlich ganz schön, ist nicht mehr so heiß, aber ich habe gedacht, wenn es morgen wieder so heiß ist, gehe ich zur Polizei und lasse mich beschatten. Den habe ich letzte Woche gehört. Fand ich ganz gut. So, ich dachte, einen Witz muss ich ja mitbringen hier zur Wetterlage. Normalerweise ist es ja so, dass ich eigentlich gerne eher in dieser Art und Weise predige. Also ich schaue mir einen Bibelvers genau an und gucke mal, was da so drin steckt. Aber heute mache ich das mal anders. Heute, obwohl ich habe gedacht, das passt vielleicht jetzt gar nicht so gut, aber heute werde ich ein bisschen mich hin und her strecken und mal diesen Vers nehmen und diesen Vers. Ich habe dann gedacht, eigentlich passt das nicht mit so einer Fliegenklatsche. Man kann auch keine Verse abklatschen. Ich hätte eher einen Kescher mitnehmen sollen von meinem Sohn vielleicht. Das hätte besser gepasst. Aber dieses hin und her strecken auf jeden Fall passt zum Thema meiner heutigen Predigt, denn es geht um Körperteile. Ich werde über Körperteile sprechen und jetzt sehe ich schon, dass euch das ein bisschen vielleicht schockiert, aber wenn ich euch den Titel der Predigt nenne, dann ist es sicherlich ein bisschen klarer und zwar ist das mit Haut und Haar für Gott Dasein. Mit Haut und Haar für Gott Dasein. Und damit ihr wisst, wo ich ungefähr stehe, ich fange an mit den Augen, dann kommen die Ohren, die Hände. Und am Ende werde ich das Herz betrachten. Okay, seid ihr bereit? Es geht los. Wir fangen an mit den Augen. Psalm 121,1. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ganz bekannter Psalmvers. Und dieser Vers und auch andere, dieser Psalm und auch andere Psalmen wird überschrieben mit ein Wallfahrtslied. Es war ja so, dass zur damaligen Zeit die Juden zu bestimmten Festen, also zum Passafest oder zum jüdischen Pfingstfest oder zum Laubhüttenfest, nach Jerusalem gepilgert sind, um dort Gott anzubeten. Und ich habe hier vielleicht das nächste Bild, könntest du mal, oder das übernächste Bild schon mal reinnehmen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, halt, das ist jetzt von einer Art Kinderbibel, was so die Landkarte halt von Israel darstellt, so ein Ausschnitt davon. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das damals so war für die Pilger, für die Gläubigen, die so Richtung Jerusalem gewandert sind. Und Jerusalem lag und liegt ja auf einer Anhöhe. Ich war selber noch nie da. Und ich kann mir ja vorstellen, wie das ist, wenn man so langsam sich Jerusalem nähert und dann sieht man plötzlich diese Stadt auf dieser Anhöhe und ganz oben praktisch halt den Tempel, also die Wohnstätte Gottes, die Zusage Gottes, dass er unter seinem Volk wohnt. Und ich glaube, das war so ein erhabener Anblick und ich stelle mir vor, wie man eben halt dann an dieser Vers so zustande kam, dieser Psalmvers. Und ich möchte euch heute fragen, schaust du Gott an? Nimmst du dir Zeit, auf ihn zu blicken? Und wissen wir, welches Privileg es ist, immer wieder auf ihn schauen zu dürfen? Bei mir hat sich in den letzten Wochen etwas Gravierendes verändert. Ich habe jetzt nach langer, langer Zeit eine zweite Arbeit aufgenommen. Ich bin jetzt gesetzlicher Betreuer. Gesetzliche Betreuung, das beschäftigt sich halt mit ganz viel Papierkram. Man ist für vor allen Dingen psychisch kranke Menschen zuständig und regelt so die Behördenangelegenheiten, Vermögensangelegenheiten und so weiter und so weiter. Es sind tausend Sachen, um die ich mich halt eben kümmere, neben meinem eigentlichen Job. Und ich muss sagen, das ist eine enorm herausfordernde Zeit für mich. Ich stehe irgendwie sozusagen jeden Tag vor gewissen Bergen, die sich da irgendwie auftürmen. vor irgendwelchen Mitarbeitern von Banken, die nicht mitspielen, vor meinen Betreuten, die irgendetwas fordern von mir wollen, wo ich noch nicht so richtig weiß, um was es genau geht. Und ich versuche mich da irgendwie in diese Materie schnell hineinzuarbeiten, aber es dauert einfach. Und ich bin wirklich absolut froh, Christ sein zu dürfen in dieser Zeit und auf Gott schauen zu können. Und ich glaube, wir können uns immer wieder entscheiden. Wir können immer irgendwie halt auf diese Sorgenberge schauen oder wir können immer wieder auf Gott schauen. Und das finde ich gut, diese Entscheidung. Also ich meine, man kann natürlich halt, es ist immer wieder leicht gesagt, so schau doch irgendwie halt von deinen Sorgen weg. Aber ich möchte das trotzdem noch einmal vielleicht verdeutlichen, das kennt ihr auch vielleicht. Stellt ihr euch mal vor, dass diese Hand hier sozusagen Gott wäre und das wären meine Sorgen. Wenn ich jetzt auf meine Sorgen immer nur schaue, dann sehe ich vielleicht noch ein bisschen Gott dahinter. Okay, nicht gut. Aber wenn ich mich entscheide, auf Gott zu schauen, ich sehe meine Sorgen nicht mehr. Ich sehe nur noch auf Gott. Und ich finde es so wunderbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Was passiert noch, wenn wir Gott anschauen? Ihr kennt ja vielleicht, ihr kennt bestimmt natürlich die Geschichte im Alten Testament, wo Mose auf den Berg gehen durfte, um Gott dort zu begegnen. Und er verbrachte, er durfte nicht Gott anschauen, niemand durfte Gottes Angesicht schauen, aber er durfte sehr nah in seiner Gegenwart offenbar für einige Zeit sein. Und als er dann wieder vom Berg herunterkam, da heißt es, sein Gesicht leuchtete förmlich. Es leuchtete förmlich, sodass die Menschen, das Volk Gottes, das Volk Israel, Angst vor ihm hatten. So sehr hat diese Gegenwart Gottes sozusagen auf ihm abgeschienen, dass man das sehen konnte. Und zu dieser Stelle gibt es im Neuen Testament ein Pendant im 2. Korintherbrief. Da heißt es, wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Ist das nicht wunderbar? Je mehr wir Gottes Angesicht schauen, umso mehr werden wir verwandelt und erhalten mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Kannst du bitte einmal das nächste Bild, Jens? Dann kommen wir ja von den Augen zu den Ohren. Lukas 10,38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn und hörte ihm zu. Ich finde, die Sache mit den Augen ist etwas, was man relativ leicht auch im Alltag bewältigen kann. Es ist so, man schaut sich vielleicht einmal kurz um und schaut, ist Gott noch da? Na wunderbar, alles gut, auf geht's, weiter. Aber auf ihn hören erfordert etwas, was in der heutigen Zeit, zumindest so bei Berufstätigen, wenn man Familie hat, aber auch sonst ist die Zeit ja recht hektisch mittlerweile geworden, die erfordert etwas, was wir halt nicht so unbedingt immer haben, nämlich Zeit. Wir müssen uns Zeit nehmen, auf ihn zu hören. Und richtiges Zuhören ist sowieso enorm schwierig. Kommunikation ist ja ein weites Feld, so eine Wissenschaft für sich. Und vielleicht ist es auch ein Klischee, aber möglicherweise korrekt. Ich weiß nicht, ob ihr noch dieses Buch kennt. Es war, glaube ich, mal vor Jahren so ein Bestseller, warum Frauen nicht einparken und Männer nicht zuhören können. Ja, ich habe es nicht gelesen, aber in meiner Ehe ist es tatsächlich witzigerweise genau so. Meine Frau kann nicht wirklich gut einparken, also sage ich einfach jetzt mal so. Doch, das stimmt auch. Und ich bin ein richtig schlechter Zuhörer in der Ehe zumindest. Sonst höre ich schon eigentlich immer gerne zu. Ich bin ein guter Zuhörer, aber bei meiner Frau klappt das leider irgendwie halt immer nicht so. Wahrscheinlich so aus, ich weiß ja schon, was sie sagt oder so. Ne? Und ich bin wirklich ganz oft überrascht, wenn sie irgendwie sagt zu mir, hey, das haben wir doch so und so besprochen. Was? Kann ich sein? Wann denn das? Doch, hast du sogar gesagt. Habe ich gesagt? Also ich weiß ja nicht, ob in eurer Ehe sowas bestimmt kommt, nicht vor. Also in meiner Ehe ist das tatsächlich ab und zu mal vorgekommen. Und vielleicht kennt ihr diese Abfolge zum Bereich Kommunikation. Hört mal gut zu, ne? Gut zuhören. Gesagt ist noch nicht gehört. Gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht einverstanden. Einverstanden ist noch nicht getan. Und getan ist noch nicht beibehalten. Es ist also ein langer Prozess, bis jemand, der uns etwas sagt, das uns so innerlich erreicht hat, dass wir es auch umsetzen. Ich habe darüber nachgedacht, wie das ist. Für mich ist ja Gottes Reden natürlich, kommt auf vielfältige Weise, wir kennen prophetische Eindrücke und so weiter, aber für mich bedeutet Gottes Reden immer noch, Gottes Wort, die Bibel zu lesen, zu hören, Predigten zu hören. Und ich habe mir überlegt, ja, so ist das tatsächlich auch bei diesem Kommunikationsmodell. Jemand sagt etwas zu uns, Gott spricht zu uns in der Bibel, oder predigt zu uns und ihr hört mir natürlich alle heute Morgen zu, nicht wahr? Aber ich habe auch schon viele Predigten selber zugehört und ich muss sagen, dass meine Gedanken manchmal ein bisschen abgeschweift sind, irgendwie zur nächsten Woche und was da so alles. Ach nee, ich will mich ja wieder hier konzentrieren, ja. Und dann ist es so, wir lesen in der Bibel und wir verstehen es aber nicht. Was ist denn das? Oder wir verstehen es vielleicht, aber wir sind nicht einverstanden mit dem, was wir da lesen in der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr den Bibabo kennt, den Bibelbastelbogen. Ja, da bastelt man sich so seine eigene Bibel. Da nimmt man so die Sachen raus, mit denen man nicht so einverstanden ist. Der zornige Gott im Alten Testament oder dies und das und hat mal so seine eigene Bibel. Und dann ist man aber doch vielleicht einverstanden und muss es aber auch noch umsetzen, weil was nützt es, wenn ich sage, ja, ich möchte meinen Nächsten lieben, aber werde nicht aktiv. Das nützt dem Nächsten irgendwie nichts und so weiter. Also fand ich ganz spannend, mal dieses Kommunikationsmodell in Bezug auf Gottes Wort, auf unsere Beziehung zu Gott, sich mal anzuschauen. Und ich denke, so wie wir das tägliche Brot, das tägliche Essen benötigen, brauchen wir auch das tägliche Wort. Eines der besten Bezeichnungen, finde ich, für das Wort Gottes, finden wir im Epheserbrief. Dort ist es eben Teil der Waffenrüstung Gottes und wird als Schwert bezeichnet. Und ich finde es interessant, dass in dieser Waffenrüstung Gottes, alles ist irgendwie halt passiv, so der Helm und der Brustpanzer, der Gürtel und so weiter, dient alles zur Verteidigung. Die einzige aktive Waffe, mit der wir angreifen können, ist hier das Schwert, mit dem wir uns dem Feind entgegenstellen können. Aber wie das so ist, auch ein Schwert, denke ich, muss gepflegt werden, muss geölt werden oder geschärft werden, es muss gelernt werden, es schnell aus der Scheide herauszuziehen. Weil stellt euch mal vor, ihr werdet angegriffen und ihr habt das Schwert irgendwie ewig nicht mehr benutzt. Ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ach, hier, Und dann ist es rostig geworden und man kriegt es gar nicht raus. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn wir es nicht täglich auf uns wirken lassen, wenn wir immer wieder es nicht betrachten, dann kann es auch nicht die Wirkung entfalten. Ich habe ja schon erzählt, ich bin jetzt in so einem neuen Betreuerjob drin und neulich stand ich so als kurzes Zeugnis vor einer Postbank-Mitarbeiterin. Ich habe die Vermögenssorge von jemand übernommen und man braucht dann die Kontovollmacht. Man muss dann eben halt dann zur Bank gehen, das war in dem Fall die Postbank. Und bin da halt also hin, habe meinen Betreuerausweis vorgezeigt, Und sie guckte schon sehr skeptisch und hat aber schon ein Formular rausgeholt. Sie hat schon angefangen, irgendwas da auszufüllen. Ich habe dann nachher erfahren, das war das falsche Formular, aber egal. Aber dann stockte sie und dann rief sie jemanden an und telefonierte dann mit dem, also vor meinen Augen. Und man merkte so, aha, im Gesicht, ja, habe ich mir gedacht. Und legte auf und sagte, nein, ich muss Ihnen ja gar nicht helfen. So ungefähr. Da kam es für mich rüber. Ich dachte, Hilfe. Nein, Sie füllen ja dieses Formular aus und das geht dann irgendwo hin und dann, also warten Sie mal ab. Dachte ich, aha, wie schön. Und es war so richtig, kann nicht sein. Am nächsten Morgen habe ich dann meine Bibel diesen Vers gelesen aus Psalm 3. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Viele erheben sich gegen mich. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Ehre und der mein Haupt emporhebt. Und dieser Vers, das war so mein Vers für mich, an diesem Tag für mich gesprochen von Gott. Und ich merkte so, dass er den ganzen Tag mich so begleitete. Und auch dieses, der mein Haupt emporhebt, hat mich so richtig förmlich nach oben wieder gezogen. Und interessanterweise, ich glaube, ein oder zwei Tage später war ich bei einer anderen Post und da habe ich dann zufällig im Rausgehen noch gesehen, da sitzt ja noch ein Postbankmitarbeiter da in seinem Kabüffchen und war mit meinem Sohn da und dann habe ich angeklopft und meinte, kann ich Sie mal kurz sprechen? Und ja, ja, und mein Sohn bekam noch einen Fußball geschenkt und er war super nett, er hatte die richtigen Formulare, er war total verständnisvoll, er hat alles sofort ausgefüllt für mich, es war alles gar kein Problem. Und ich habe dann noch anderthalb Wochen gewartet und gedacht, oh, da passiert aber trotzdem nichts, wo ist denn hier die? Also man sieht dann im Online-Banking halt, dass man eben dann tatsächlich Zugriff auf das Konto hat. Dann habe ich halt nochmal angerufen und dann hat sie gesagt, ja, hier ist die lalala, diese Zugangskennwort für Online-Banking. Dann stutzte ich, das ist doch meins. Wieso ist das meins? Ja, aber weil ich ein Konto bei der Postbank habe, habe ich nicht gecheckt, wurde sozusagen da dann das andere Konto mit drunter dargestellt. Also ich hatte schon längst sozusagen halt schon längst irgendwie halt alles, was ich brauche. Genau, ich habe gedacht, oh Mann, Herr, du bist so gut, ich mache mir immer noch Sorgen und tüdel rum und du hast schon längst dafür gesorgt, dass ich alles habe, was ich brauche. Uhren. Drittens, unsere Hände. Hände, genau. Unsere Hände regen sich, um Gutes zu tun. Aus Epheser 4, 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Diese Aufforderung von Paulus finden wir in einer kleinen Auflistung, wie man sich als Christ zu verhalten hat. Unter anderem sollen die, sag ich mal, ehemaligen Berufsdiebe nicht mehr stehlen. Das ist ja auch keine große Überraschung, sondern sie sollen einen ordentlichen Job nachgehen. Und dieses Wort, welches die Gute Nachricht Bibel hier mit arbeiten übersetzt, heißt im Griechischen, habe ich mal nachgeschaut, kopiao und bedeutet Mühe haben oder abmühen. Arbeit bedeutet abmühen. Also, falls ihr das noch nicht gewusst habt, wisst ihr es jetzt. Aber das war ja nicht immer so, sondern ist ja einfach Folge des Schöpfungsfalls, wie wir wissen. Nachdem Adam und Eva die verbotene Frucht gegessen hatten, mussten sie den Garten Eden, die Gemeinschaft mit Gott, verlassen und Gott sprach dazu Adam, weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast. Also da hat Adam auf seine Frau gehört, das war gut, ne? Aber schlecht war, dass er nicht ein bisschen nachgedacht hat und mal überlegt hat, was sie da eigentlich halt sagt. Ne? Also darf auch nicht alles irgendwie halt immer so machen, was seine Frau sagt. Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, oder auf den Mann hören, anders genau, ne? Gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren. Aber es gibt eine gute Nachricht, die da heißt, unsere Mühe im Herrn ist nicht vergeblich. Kolosser 3, 23 heißt es, alles, was wir als Christen tun, sollten wir ja für den Herrn tun. Das klingt erstmal so, puh, okay. Aber dann heißt es in Vers 24, seid euch bewusst, dass ihr dafür vom Herrn das ewige Leben als Lohn bekommt. Und wenn man sich das so anschaut, das ist ja auch ein Vers von Paulus geschrieben und Paulus war ja jemand, der ohne Ende mit Mühsal zu tun hatte, der so viel Gegenwind immer gegen angehen musste, der geschlagen wurde, der gefoltert wurde, der ins Gefängnis geworfen wurde, der sich um die Gemeinden abmühte, der trotzdem auf Widerstand auch innerhalb der Gemeinden irgendwie stieß. Und ganz oft kommt bei Paulus so dieses rüber, ja, okay, ich mühe mich ab, aber es gibt dafür aber auch einen Lohn. Und ich glaube, ihm war das sehr bewusst. Und das hat ihn auch durchgetragen. Eines Tages wird hier all das vergehen. Wir haben es heute Morgen auch schon gebetet, ich habe es gehört. Und unsere Welt wird nicht mehr sein. Und jemand kann auf der Erde hier noch so bedeutend sein, noch so bedeutende Werke tun, sei es eine Angela Merkel oder ein Donald Trump, die Werke dieser Menschen werden nicht mehr relevant sein, irgendwann in Ewigkeit. Aber die Werke, die jemand im Namen des Herrn tut, die haben Auswirkungen in die Ewigkeit hinein. Jesus fordert uns ja auf, nicht Schätze hier auf der Erde zu sammeln, wo nur der Dieb kommt und es stiehlt und die Motten und die zerfressen es, sondern wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Und diese Schätze sind die Werke, die wir im Namen des Herrn tun, Gebete, die wir für andere sprechen, Zeit, die wir uns nehmen, um jemandem zuzuhören, Geld, was wir in die Gemeinde investieren oder für Projekte ausgeben. Und wenn es nur das eine Glas Wasser gibt, ist, was du dem Durstigen gibst, wie es in der Endzeitrede von Jesus heißt. Es ist nicht umsonst getan. Und eigentlich heißt es ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ne? Kennen wir ja. Aber für Christen offenbar stimmt das doch nicht so ganz. Denn schon, wie auch immer, auf wunderbare Weise werden sozusagen himmlische Überweisungsträger schon zu unseren Lebzeiten ausgestellt. Und es werden Schätze auf unser Bankkonto, so sagst du mal einfach, im Himmel transferiert. Stimmt kein Geld. Ne? Also ich glaube nicht, dass es Geld gibt. Ich glaube, das ist dann ein für alle Mal vorbei im Himmel. Ich weiß gar nicht genau, wie dann dieser Schatz aussehen wird. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie drüber Gedanken gemacht, was kann das für ein Schatz sein? Ich denke, in erster Linie werden es irgendwie Menschenseelen sein, die ich erreicht habe, mittelbar oder unmittelbar. Und vielleicht die Freude darüber, dass da Menschen im Himmel zu finden sind, wo ich nie geahnt habe, wie kommen denn die daher? Und ich höre, das ist dein Schatz, den du gesammelt hast auf der Erde. Vielleicht, weil du jemanden direkt zu Jesus geführt hast, vielleicht, weil es Geld war, was du einem Missionar gegeben hast. Also das finde ich, finde diese Vorstellung immer ganz spannend übrigens. Ne? Also wir haben halt auch zumindest ein Ehepaar, ein missionarisches Ehepaar, welches wir direkt unterstützen, in Nordafrika, und übersetzen die Bibel, sind von Wycliffe, übersetzen die Bibel dann eine Stammessprache in einem Land, was sehr unter Christenverfolgung auch leidet. Und ich stelle mir vor, ich bin irgendwie Teil von diesem, ein kleiner Teil, nur ein kleiner Teil von diesem Projekt, aber es ist doch etwas, was ich für das Reich Gottes tue. Und ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwann im Himmel bin, dann sehe ich vielleicht welche von der Volksgruppe dort und die sagen, weil du investiert hast, bin ich jetzt hier. Also ich finde die Vorstellung sehr schön. Und deswegen darf es dann auch mal mühselig sein. Aber es gibt ja dieses schöne neudeutsche Wort Work-Life-Balance. Das möchte ich auch noch mal sagen. Die Bibel hat ja auch was zu Work-Life-Balance zu sagen. Und das schon vor über 2000 Jahren hat sie das getan. Und ich lese dann noch mal aus Prediger, das ist eine gute Urlaubslektüre, finde ich eigentlich auch, Prediger 2,24. Da heißt es, ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir Menschen in dem kurzen Leben, das Gott uns zugemessen hat, nichts Besseres tun können als essen und trinken und es uns wohl sein lassen bei aller Mühe, die wir haben. Also vergiss nicht, bei aller Mühe, die wir haben. Ja, also meine Frau ist ein richtiger Fan vom Prediger und das ist ganz gut. Ja, sie ist diejenige, die immer gerne Urlaub macht und die sagt, oh, komm, wir fahren mal Wochenende weg, und ich bin eher so ein kleines Arbeitstier. Ne? Und von daher ergänzen wir uns da ganz gut. Ne? Also ich arbeite irgendwie gerade halt ganz viel durch, sie macht jetzt gerade Urlaub, das ist nicht so gut, aber ansonsten finde ich, kommt es halt auf die Mischung drauf an. Ja? Wir müssen uns nicht mehr abmühen und abmühen, deswegen mag ich halt gerne den Prediger, der das Ganze auch nochmal etwas relativiert. Wir dürfen unser Leben auch feiern. So, dann komme ich zum Schluss. Achte auf dein Herz. Sprüche 4,23, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Die Bibel bezeichnet ja das Herz als den Kern des Menschen. Wir sagen ja auch heute noch, wenn jemand so richtig nett ist, der ist herzensgut. Oder andersherum, wie herzlos ist doch dieser oder jener. Oder wenn wir etwas so wichtig, wirklich richtig wichtig ist, dann sagen wir, das ist mir eine Herzensangelegenheit. Unser Herz kann zerbrochen sein, wie es im Psalm 34 heißt. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Es kann aber auch voll Freude sein, so wie Jesus es seinen Jüngern in Johannes 16 verspricht. Auch ihr seid jetzt traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voller Freude sein, die euch niemand wegnehmen kann. So wie dein Herz ist, so bist auch du. Und einmal ärgerten sich die Pharisäer über Jesus, dass seine Jünger sich nicht die Hände wuschen, als sie Brot aßen. Und er antwortete, nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt nicht den Menschen, sondern das, was aus dem Mund herausgeht. Was aus dem aus dem Mund hervorgeht, kommt aus dem Herzen. Und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl. Und darum sollten wir behutsam mit unserem Herzen umgehen und aufpassen, mit was wir es versorgen, solange es schlägt. Unser Leben ist ja irgendwie ein Hauch, gemessen an der Ewigkeit, oder? Wir kommen zur Welt, wir leben, wir sterben. Die Bibel vergleicht das so wie mit dem Gras, das verdorrt, das kann man ja auch gerade halt überall in der Natur leider sehen, oder wie eine Blume, die verwelkt. Unser Leben ist aber auch, finde ich, ein Geschenk Gottes. Unser Körper ist von Gott geschaffen, aber eben nicht zum Selbstzweck, sondern als Ebenbild Gottes sollten wir unseren Körper so gut es geht nutzen. Unsere Augen schon jetzt auf den Herrn richten, unsere Ohren auf Empfang haben, auf das, was Gott uns zu sagen hat, unsere Hände benutzen, um Gutes zu tun, aber auch nicht vergessen, das Leben als Geschenk zu feiern und zuletzt, um noch einmal Sprüche 4,23 zu zitieren, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Amen. Ich möchte gerne noch mal beten. Genau. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns Leben geschenkt hast, dass du uns einen Körper geschenkt hast. Wir haben das heute auch schon hier im Gebet gehört. Der Körper ist wunderbar gemacht. An was hast du alles gedacht? An die kleinsten Kapillaren, an die kleinsten Nervenzellen. Und du kennst uns durch und durch. Du kennst jede einzelne kleine Zelle. Und ich danke dir dafür, dass du uns diesen Körper, dieses Leben geschenkt hast. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, solange wir leben, dass wir ein Segen sein können für andere Menschen, dass wir das, was du uns geschenkt hast, auch einsetzen können. Wir sind, der Körper ist nicht für die Ewigkeit gedacht. Eines Tages werden wir einen Auferstehungsleib bekommen, das wird so richtig gut sein. Dieser Körper hier wird vergehen und ein Körper von jemandem ist vielleicht besser drauf als ein anderer, aber dennoch wollen wir das, was wir tun können, einfach auch dir immer wieder hinlegen. Wir wollen unsere Hände falten zum Gebet, wir wollen unsere Augen auf dich richten, unsere Ohren wollen wir auf Empfang stellen. Aber auch einfach dir danken und feiern, dass du uns Leben geschenkt hast. Danke, dass du ein gütiger und guter, gnädiger, barmherziger Gott bist und dass du dich freust, wenn wir unseren Körper einsetzen für dein Reich. Dass du dich freust, aber auch einfach so über uns. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen.